Beten will gelernt sein. So haben wir unser heutiges Thema hier genannt und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung. Wir sind ja in diesen Tagen beim Prayer Festival mit vielen Sonderübertragungen dabei und was liegt da näher, als in dieser kommenden Stunde mal dem Thema Gebet im christlichen Leben auf die Spur zu kommen. Denn, so sagt es ein alter Grundsatz der Christen, lex orandi, lex credendi, frei übersetzt könnte man so formulieren, zeig mir dein Gebet und ich sag dir, was du glaubst. Und unser heutiger Referent ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Auch er hat ein Buch geschrieben, wenn man so will, zu dem Höchstfall des Betens, der Liturgie, und dessen Untertitel hat auch einen ziemlich, ja, dessen Untertitel lautet ziemlich fulminant, die Liturgie sei das Herz der Kirche. Wir erhoffen uns also heute kompetente Auskunft von Pfarrer Ulrich Filler, haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ja, jetzt habe ich die ganze Sache, Pfarrer Filler, so stark gemacht. Ist es denn tatsächlich so stark? Könnte man nicht auch sagen, naja, auch ich kann jetzt auch ein Christ sein und dieses und jenes glauben und das Ganze auch ohne Gebet bewerkstelligen?
Das ist genauso eine Aussage, als würden Sie sagen, ich bin ein Mensch und kann mein Leben gestalten, ohne zu atmen. Man sagt ja, das Beten ist das Atemholen der Seele und wer nicht betet, kann auch kein Christ sein, weil es einfach zum Christsein dazugehört, wie das Atmen notwendig ist, damit wir als Menschen existieren können.
Damit wir das genauer verstehen, sprechen wir ja in dieser Sendung darüber, was ist denn eigentlich Beten, Pfarrer Filler?
Wenn man es ganz einfach ausdrücken will, dann kann man sagen, im Gebet öffne ich mein Leben für Gott. Und ich lobe ihn, ich preise ihn, ich bitte ihn, ich bringe meine Sorgen und Anliegen, mein Leben vor das Angesicht des Herrn. Und im Grunde genommen bedeutet Beten, dass ich eigentlich Gott einlade, in mein Leben einzutreten und daran teilzuhaben. Das ist im Grunde genommen das Ursprünglichste, finde ich, was man mit dem Gebet verbindet. Das ist einfach die Gelegenheit ist, in der der Mensch sich öffnet für Gott und ihn einlädt, habe Teil an meinem Leben, ich bringe es dir dar und ich lade dich ein, dahin hineinzutreten und mich zu verwandeln. Das ist eigentlich der Ursprung und der Grund eines jeden Gebets.
Das ist eine ziemlich große Verheißung, Herr Pfarrer. Klappt das denn?
Es klappt auf jeden Fall. Das ist ja überhaupt keine Frage. Die Frage ist vielmehr, funktioniert es so, wie wir es uns vorstellen und wie wir es wollen? Denn das ist zugleich auch auf der einen Seite eine große Verheißung, auf der anderen Seite eine große Gefahr, dass ich einfach das Gebet zu einem bestimmten Zweck benutze, dass ich mir eine konkrete Vorstellung mache, dass ich denke, es gibt einen Automatismus, wenn ich um etwas bitte, dann wird es mir geschenkt, dass ich Gott vorschreiben will, was er tut und wie er handeln soll. Und wenn ich auf diese Abwege gerate, dann funktioniert das Gebet natürlich nicht. Dann kann Beten nicht funktionieren. Dann werde ich enttäuscht. Und dann habe ich aber auch nicht verstanden, genau worum es geht. Es geht nämlich darum, dass ich eigentlich sage, nicht ich mache die Regeln und bestimme und habe bestimmte Vorstellungen, sondern ich will es Gott überlassen, dass sein Wille geschehe. Wenn wir ins Evangelium schauen, dann lesen wir allenthalben, worum es Jesus geht. Es geht ihm darum, den Willen des Vaters zu tun. Das ist sein tägliches Brot. Das ist die Richtschnur seines ganzen Handelns. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Dein Wille geschehe. Das beten wir an zentraler Stelle im Vaterunser. Und das muss eigentlich die Leitlinie für unseren ganzen christlichen Glauben und für unser Gebet sein, dass es nicht darum geht, dass ich das erhalte, was ich mir vorstelle, auch wenn es durchaus positive und gute Dinge sind, sondern dass mein einziges Streben darin besteht, dass ich sage, lieber Gott, was möchtest du für mich? Hilf mir, deinen Willen zu erkennen, hilf mir, deinen Willen zu verstehen, hilf mir, deinen Willen umzusetzen. Wenn das der Grundpfeiler unseres Betens ist, dann funktioniert in Anführungszeichen das Gebet immer.
Atem aus.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es uns um das Gebet und wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herr Pfarrer, ganz oft im Grundkurs des Glaubens ist es einfach so, man schaut, wenn man einem bestimmten Phänomen, einem Thema sich nähert, zunächst einmal in die Heilige Schrift, in die Bibel. Kann man das beim Gebet auch machen? Finden wir da was?
Natürlich finden wir was. Das ist ja ein guter Start. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, sagen wir mal, im Alten Testament springt sofort ins Auge das große Gebetbuch der Kirche, das Buch der Psalmen. Psalmen sind diese geistlichen Lieder. Sie werden in der Tradition zurückgeführt auf König David, der ja eben ein großer Beter auch gewesen ist. Und sie sind im Laufe vieler Jahrhunderte entstanden und sie drücken eben das Gebet Israels aus. Es sind Gebete der Gemeinde, es sind Gebete des Einzelnen, es sind Gebete, die den Schöpfer preisen, die verzweifelste Klage ausdrücken können, ohne jeden Hoffnungsschimmer und höchste Ekstase und Freude. Und das ist eigentlich das große Gebetbuch der Bibel. Es ist das Gebetbuch, das Jesus selbst auch benutzt hat. Als frommer Jude hat er ja auch gebetet. Noch als er am Kreuz hing, hat er den Psalm zitiert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja aus dem Buch der Psalmen. Es ist das Gebet Jesu, das sich zu eigen gemacht hat. Und bis heute ist es das Gebetbuch der Kirche geblieben, denn die Priester und Ordensleute beten in ihrem täglichen Offizium, in ihrem täglichen Stundengebet, was sie als Dienst für die Menschen, die Kirche verrichten, auch größtenteils mit dem Psalmen des Alten Testaments. Also hier ist eine ganz wichtige Quelle unseres christlichen Betens, dass die aus Israel kommt und wo wir eben sehen, dass wir hier eigentlich in einer ganz langen, jahrtausendealten Gebetstradition stehen heute. Wir finden andere Gestalten in der Heiligen Schrift, wir finden Abraham, wir finden Mose, wir finden, ich hatte es schon erwähnt, König David, die eben hier als Beter auch gezeigt werden und die in dieser Form einfach Gott preisen und die Menschen zu Gott hinführen und eben für uns Vorbilder im Glauben und Beten sind. Dann haben wir das Neue Testament, da sehen wir eben selbst Jesus einmal, wie er gebetet hat. Es wird davon gesprochen, dass er sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat, um einfach zu beten und beim Vater zu sein. Dort finden wir das christliche Grundgebet schlechthin, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, das Vaterunser, das unser tägliches Gebet hier auch sein soll, wo eigentlich in den sieben Bitten des Vaterunsers alles eingeschlossen ist, was der Mensch zu seinem irdischen und ewigen Heil braucht. Also, wir sehen schon, in der Bibel finden wir ganz mannigfache Anregungen zum Beten, die Praxis des Gebets und auch die fertigen Gebete, die wir bis heute eigentlich in der lebendigen Tradition beibehalten.
Und nun haben ja diese Gebete die unterschiedlichsten Kontexte schon in der Bibel, wie wir das jetzt eben auch von Ihnen gehört haben. Es gibt also unterschiedliche Kontexte und dementsprechend auch unterschiedliche Formen des Gebets. Vielleicht könnten wir da mal so ein paar Sachen, welche Formen gibt es denn da?
Ich habe am Anfang gesagt, das Gebet bedeutet einfach, dass ich mein Leben öffne für Gott und dass ich ihn einlade, teilzuhaben, einzutreten und mich zu berühren und zu verwandeln. Und das bedeutet eben, dass Gott auch in die verschiedenen Situationen hineinkommt, in denen ich mich befinde. Das heißt, es gibt eben das Gebet, wo ich einfach auf Gott schaue und wo ich einfach Gott anbete und verehre, weil er Gott ist. Das ist einfach das Gebet der Anbetung. Dann gibt es Situationen, in denen ich dringend um etwas bitten muss, dass ich verschiedene Anliegen habe, die mir am Herzen liegen. Dann kann ich das Gebet als Bitte formulieren. Ich habe Gelegenheit, Dank zu sagen für vieles Gute, was mir geschenkt wird und widerfährt. Das wäre das Dankgebet, dass ich einfach hier dankend vor Gott hintrete. In der Eucharistiefeier, das ist ja eigentlich das große Dank der Kirche, Danksagung, Eucharistie, Danksagung dafür, dass Gott uns, der Vater uns den Sohn schenkt im Sakrament der Eucharistie. Eine ganz wichtige Form des Gebets ist das fürbittende Gebet, das Gebet füreinander. Das ist ja eben das große Plus, das die Christen haben, dass sie keine Einzelkämpfer sind auf dem Weg zum Heil, sondern dass sie verbunden sind mit allen anderen Christen in der Gemeinschaft der Kirche, so wie in einem Leib die Glieder verbunden sind miteinander, wie es der heilige Paulus schreibt, und dass wir eben durch diese Verbundenheit eintreten können füreinander. Es ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit, dass wir uns bewusst machen, dass wir für andere beten können. Und persönlich kann ich sagen, als Priester bin ich mir dessen sehr bewusst, dass es Menschen gibt, die für mich beten, die mich in ihr Gebet mit einschließen, die mich auf diese Weise mittragen. Das ist eine Quelle großen Segens und das ist eine ganz wichtige Sache. Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gesetz. Deshalb ist das Gebet füreinander eine so wertvolle und wichtige Sache. Also so kann man sehen, dass in den verschiedenen Situationen des Lebens Bitte, Lob, Anbetung, Dank, Fürbitte, Anbetung, dass wir hier eben auf verschiedene Weise Gott bitten können, in unser Leben einzutreten und daran teilzuhaben.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Filler über das Gebet und sind da jetzt gerade bei verschiedenen Formen des Gebetes. Anbetung haben Sie genannt, Bittgebet, die Fürbitte, und bleiben wir vielleicht gleich bei der Fürbitte. Das hört sich, wenn man damit nicht vertraut ist, schon seltsam an. Also jemand anders bittet bei Gott für mich und das bewirkt dann irgendwas. Also auch Papst Franziskus sagt das auch immer, betet für mich. Also offensichtlich gibt es da ein Grundvertrauen, dass das tatsächlich was bewirkt. Was, sagen wir mal provokant, was hat denn jetzt Gott davon oder was motiviert ihn jetzt, wenn da mehr Leute für mich beten oder nicht? Das müsste doch auch ohne dieses fürbittende Gebet gehen, dass ich dann so einen besonderen Beistand Gottes erfahre.
Und das ist ganz genau die falsche Perspektive und die falsche Denkweise, zu sagen, warum braucht Gott unser Gebet? Er weiß doch, was wir brauchen, er kennt uns doch, er sieht uns doch, er weiß, was wir nötig haben. Ist er darauf angewiesen, dass wir zu ihm beten? Und wenn ja, wie sehr ist er darauf angewiesen? Das ist natürlich von Gott viel zu menschlich gedacht. Und natürlich ist Gott nicht angewiesen auf unsere Gebete. Wir sind angewiesen auf das Gebet, wir Menschen, weil wir auf diese Weise Gott nahe kommen können. Genauso könnte man eben auch sagen, ist denn, wir sind darauf angewiesen zu atmen. Das ist existenziell für unser Leben, sonst ist kein Leben möglich. Und genauso ist es mit dem Gebet. Das ist unsere geistige, existenzielle Seinsweise, die uns Gott nahe bringt und die es möglich macht, dass Gott zu uns kommt und uns nahe ist. Und eben dieses fürbittende Gebet, da finden wir ein ganz schönes Beispiel auch im Alten Testament. Abraham, der eben diese Erscheinung hat, diese drei Männer kommen zu ihm und es ist eine Erscheinung Gottes, Engel Gottes, Gott selber ist zu Gast bei Abraham und im Laufe dieser Begegnung wird eben angekündigt, das Strafgericht über Gomorra, und Abraham tritt nun für diese Menschen bei Gott ein und er sagt, wenn es nur 50 Gerechte dort gibt, kannst du das Gericht aufschieben, und Gott sagt, ja, das Gericht wird dann nicht vollzogen, und Abraham handelt mit Gott, er handelt immer weiter herunter, aber das zeigt eben hier das Prinzip des Eintretens füreinander, und das ist so wichtig, weil nämlich im Grunde genommen derjenige, der für alle eintritt, Jesus Christus ist. Er ist derjenige, der beim Vater für uns eintritt, der unser Fürsprecher beim Vater ist, für alle Menschen, besonders für die Sünder. Und das ist eigentlich sein Amt, seine Aufgabe. Er ist der Weg, er ist der Mittler, er macht es möglich, dass wir den himmlischen Vater nahe kommen können, dass wir ihm begegnen können, und das ist ja, weil er unser Fürsprecher ist. Im Grunde genommen, wenn wir füreinander eintreten im Gebet, dann tun wir das, was Christus auch für uns tut, und ahmen ihm nach.
Und das, worüber wir jetzt hier sprechen, Pfarrer Filler, das hat immer, ich sag's mal so, ein Motiv. Also das Gebet hat immer einen konkreten Gegenstand, den man dann in das Gebet und damit vor Gott bringt. Bei dem Thema Anbetung, der ersten Form des Gebetes, die Sie erwähnt haben, haben Sie gesagt, da geht es wirklich in diesem Gebet einfach nur Gott anzubeten, weil er Gott ist. Nicht, weil man irgendwas von ihm will oder weil er irgendwas für mich gemacht hat, sondern einfach schlicht und ergreifend, weil er Gott ist. Das ist auch ein Gedanke, der jetzt sich nicht im ersten Moment erschließt. Wie ist das gemeint?
Es geht hier einfach darum, dass man die Grundlage einfach nochmal herausstellt. Dass man einfach sagt, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott zu uns gesprochen hat durch die Propheten, dass er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, und dass Christus die Kirche gestiftet hat, damit wir Menschen Gott begegnen können. Und das muss ich einfach mit meinem Leben auch bezeugen, dass ich das glaube. Ich darf nicht so leben, als ob es Gott nicht geben würde. Und ich muss einfach Gott seinen Platz auch in meinem Leben einräumen. Wenn es einen Gott gibt und wenn er da ist, dann muss er in meinem Leben die erste Stelle haben. Und das wird einfach in der Anbetung ausgedrückt, dass der Mensch einfach sagt, ich bin das Geschöpf und ich weiß, dass es einen Schöpfer gibt, der mich im Dasein hält. Und deshalb muss ich ihn preisen, deshalb muss ich ihn anbeten, muss ich ihn anerkennen. Das ist einfach, dass diese Grundkonstellation zum Ausdruck gebracht wird. Ich bin nicht autark, ich existiere nicht aus eigener Macht heraus, aus eigener Kraft heraus, sondern ich bin das Geschöpf und ich blicke auf zum Schöpfer, der die Welt, den Kosmos und den Menschen geschaffen hat. Und das ist eigentlich die Haltung, die der Anbetung zugrunde liegt. Das ist eben die Haltung des Menschen, der sagt, ich gehe sonntags in die Kirche. Nicht, weil ich dazu Lust habe, nicht, weil es etwas bringt für mich oder weil die Predigt zu packend wäre, noch nicht einmal, weil ich jetzt hier in der Eucharistie Christus empfangen kann, sondern vor allen Dingen deshalb, weil es meine Pflicht ist, dem Schöpfer gegenüber diesen Tag zu heiligen und in der Gemeinschaft der Kirche ihn anzubeten in der Feier der Heiligen Messe. Das ist eigentlich, dass dieses Bewusstsein, was heute so weithin verschwunden ist, dass es eigentlich zu meinem Menschsein, zu meinem Christsein dazugehört, dass ich einfach Gott die Ehre erweise und ihn anbete, indem ich persönlich bete, indem ich die Heilige Messe mitfeiere am Sonntag, indem ich versuche, als Christ zu leben. Das ist eigentlich diese grundlegende Haltung, dass das dazugehört. Und wenn das verloren geht, dann lebt der Mensch eigentlich nur aus sich selbst heraus und er sieht nichts Höheres über sich und er lebt im Grunde genommen so, als ob es Gott nicht geben würde und bleibt letztlich dann allein.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Filler über das Gebet. Und wenn man beispielsweise im bekannten Lobpreislied »Jetzt ist die Zeit, wir beten an«, kann man schon auch mal fragen, Pfarrer Filler, woher weiß ich denn, wie ich, in welcher Form ich jetzt zu beten habe, wann ich beten soll, wo ich beten soll, wie sortiere ich das?
Das Gute ist, dass es hier überhaupt keine festen Regeln gibt, sondern dass eben jederzeit, immer und überall auf die Art und Weise beten kann, wie er gerne möchte. Da gibt es eben, das ist das Gute, jeder kann sofort anfangen, ein betender Mensch zu werden. Man braucht keine lange Schulung, man braucht keine große Vorbereitung. Ich kann sofort anfangen und beten. Ich kann die vorgefertigten Gebete nehmen, wie es jetzt im Gebet der Kirche, das eben im offiziellen Gebet der Kirche, im liturgischen Beten der Kirche, das eben mit den Psalmtexten gebetet wird. Ich kann aber meine Gebete auch frei formulieren. Ich kann an Christus, an Gott denken, das ist auch ein Gebet. Ich kann mich einfach in die Kirche setzen und sagen, Herr, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, mir fällt überhaupt nichts ein, aber ich will einfach eine Viertelstunde hier bei dir sitzen und dich um deine Liebe und Barmherzigkeit bitten, auch wenn ich nicht imstande bin, irgendwas zu sagen. Auch das ist ein Gebet. Von daher, man kann eben sich mit Formen des Gebets im Rosenkranz vertraut machen, ein Gebet, das jeder sofort beten kann, das aber auch nach 50 oder 100 Jahren nicht langweilig wird, weil es ein sehr komplexes und tiefgehendes Gebet ist. Es gibt hier alle Möglichkeiten. Man kann einfach mit irgendwas anfangen und man kann auch Sachen ausprobieren. Man kann sagen, mir liegt dies oder jenes, vielleicht eher das, und also ganz frei. Und da kann man in diese wunderbare und vielfältige Welt des Betens, der Einladung an Gott, in das eigene Leben hineinzutreten, damit kann man sofort beginnen.
Aber genau an der Stelle, Pfarrer Filler, gibt es auch einen beträchtlichen Einwand, dass man nämlich sagt, also diese, gerade das vorgefertigte Gebet, das sei jetzt gar nicht authentisch. Da wird dann auch gerne Jesus selber zitiert, man solle nicht plappern wie die Heiden. Und gerade beim Thema Rosenkranz wird das gern in den Ring geworfen, dieses Argument. Wie begegnet man dem?
Ich habe einmal eine schöne Geschichte gelesen, eine jüdische Erzählung von einem Rabbi, der auf einer Reise ist und in einem Rasthaus übernachtet. Und er sieht einige junge Studenten, die es eilig haben und morgens früh ihre Gebete hastig verrichten und schnell herunterleiern, damit sie aufbrechen können. Und als diese Studenten fertig sind und aufbrechen wollen, sagt er zu ihnen: Rabbi, Rabbi, Rabbi. So wie ein kleines Kind Laute ausstößt, hat sich euer Gebet angehört. Dann sagen die Studenten zu dem Rabbi: ja, aber wenn ein kleines Kind diese Laute ausstößt, weiß die Mutter ganz genau, was es braucht. Und das zeigt eben, dass auch natürlich man auf der einen Seite, ist es klar, man sollte versuchen, mit dem Herzen dabei zu sein. Es wird aber nicht immer gelingen oder kaum gelingen. Das zeigt jedenfalls die Erfahrung von vielen, die beten. Und so ist einfach das wiederholende Gebet, wo auch die Gedanken dann mal wandern. Und ist keine schlechte Form des Betens, denke ich. Es ist einfach ja die Grundfrage: bin ich bereit, vor Gott hinzutreten? Das ist die Grundfrage des Gebets. Und wenn ich dazu bereit bin, wenn ich beten möchte, dann ist eigentlich völlig zweitrangig, wie sehr ich mit dem Herzen dabei bin oder wie sehr es dann nur ein Herunterleiern ist. Und im Übrigen muss man sagen, dass einfach auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Psalmen nehme, fertige Gebete, die tausende von Jahren alt sind, da kann man auch sagen, das ist nicht meine persönliche Sprache, das ist nicht meine persönliche Situation, wenn ich dann loben soll, wenn ich klagen soll mit diesen Texten. Aber da muss man sagen, dass ich bete eben auch nicht nur für mich und für meine Situation, sondern ich bete eben auch für andere Menschen. Und wenn ich hier solche Gebete nehme, die eben wehklagen und Trauer ausdrücken, dann schließe ich eben die Menschen ein, die gerade traurig sind und die Grund zur Klage haben. Umgekehrt, wenn mir gar nicht nach Loben zumute ist und ich soll hier mit den fertigen Gebeten loben, dann tue ich das eben stellvertretend für andere Menschen, die gerade Grund zum Loben haben. Und so wird das Gebet, trägt mich über mich selbst hinaus. Es erweitert meinen Horizont. Ich bleibe nicht in mir eingeschlossen, sondern ich bin eben verbunden mit allen anderen Christen im Gebet. Das sollte man auch dann bedenken dabei.
Also das heißt, wenn wir auch davon ausgehen, dass Gott einen, sagen wir, ziemlich hohen Anspruch an uns hat, nämlich dass wir uns auf ihn einlassen, uns ganz ihm überlassen, dann können wir das aber auch gleichzeitig mit aller Schwäche sozusagen, diese Demut dann auch aufzubringen, jetzt eben auf eine große Erfahrung oder Ähnliches zu verzichten und trotzdem darauf zu vertrauen, dass dieses Gebet nicht einfach im Kirchenraum oder in meinem stillen Kämmerlein oder wo auch immer verpufft, sondern dass das tatsächlich irgendwas in die Beziehung Gottes zu den Menschen, zur Kirche, irgendetwas bewirkt.
Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt die schöne Anekdote von dem späteren Papst Johannes Paul I., der als Präfekt des Priesterseminars seinen Seminaristen einmal gesagt hat: Beten ist für mich eine harte, anstrengende Arbeit. Mhm. Und das kann ich eben auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Dass man, die Leute denken immer, man müsste dann so im Gebet sich gut fühlen und sich fromm fühlen und Gott sich ganz nahe fühlen, ganz erfüllt sein und irgendwie versunken in mystische Anschauungen der Größe und Schönheit Gottes. Aber das mag sein, dass es so etwas gibt, vereinzelt hin und wieder. Aber die Alltagserfahrung lehrt eben, in der Regel ist das Gebet wirklich, wenn ich es täglich verrichte, und das ist ja eine wichtige Grundlage des Gebets, was ich den Menschen noch immer sage, ihr sollt nicht zu viel beten, also lieber sich etwas weniger vornehmen und nicht ein Riesenpensum, sondern lieber weniger, dafür aber jeden Tag. Das ist eigentlich so eine ganz wichtige Grundhaltung, dass ich mir etwas vornehme, dass ich jeden Tag 2 Minuten, jeden Tag ist besser als 7 Stunden einmal in der Woche. Das ist einfach so eine geistliche Grunderfahrung, die für das Gebet gilt. Und dann ist das Gebet eben, wird das Gebet eben auch wertvoll und wichtig. Und gerade dann, wenn ich nicht irgendwie davon selbst begeistert bin, sondern wenn es mir unendlich dröge und langweilig vorkommt und ich überhaupt keine Lust habe zum Beten, dann ist es besonders wertvoll. Es ist ja auch so, der Vergleich, wenn ich also eine Oma im Altenheim habe und diese Oma sehr liebe, dann werde ich sagen, ich besuche sie regelmäßig. Auch wenn ich keine große Lust dazu habe, weil das ist ein langer Weg, den ich auf mich nehmen muss und es ist unangenehm und die Oma ist vielleicht gar nicht mehr ansprechbar, aber sie freut sich über meinen Besuch und ich sitze meine halbe Stunde dann ab da und denke mir, was soll's eigentlich, ne? Aber es ist dann ein Ausdruck und Zeichen meiner Liebe zu Oma. Wenn ich nicht mehr hingehe, dann mache ich was falsch. Ich muss eben dieses Unbequeme auf mich nehmen, um hier zu zeigen, was ich empfinde. Und das gilt genauso für das Gebet. Und ich glaube, dass viele Menschen sich da ganz unnötige Sorgen machen, weil sie denken, ich bete falsch oder ich bete zu schlecht oder ich bin zu unkonzentriert oder ich bete zu wenig. Und da ist einfach, glaube ich, eine große Gelassenheit vonnöten, denn jedes Gebet ist in den Augen Gottes wertvoll und kostbar.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln über das Gebet und genannt haben wir diese Sendung Beten will gelernt sein. Und ein bisschen was haben Sie schon, Pfarrer Filler, angedeutet dazu. Fragen wir nochmal ganz direkt. Es klingt schon auch komisch, wenn man das sagt. Beten lernen. Kann man das, kann ich beten tatsächlich lernen?
Es ist ein Lernen durch die Praxis. Ein Lernen durch das Tun. Ich kann natürlich etwas Theoretisches lesen über das Gebet, über die Arten des Gebets, über die Formen, über die Möglichkeiten, über Meditations- und Betrachtungstechniken. Ich kann natürlich auch mal Exerzitien machen und dann eben von einem erfahrenen Geistlichen mich anleiten lassen. Das kann man schon auch theoretisch irgendwie etwas lernen, aber der eigentliche Lernprozess geht durch die Praxis, durch das Tun. Und dann gibt es, wie gesagt, einige Grundlagen, die es zu berücksichtigen gilt, dass man eben sich etwas vornimmt, jeden Tag auf jeden Fall zu beten, dass das Pensum nicht zu groß ist und vor allen Dingen, dass man dann die Regelmäßigkeit beibehält. Das ist die alte geistliche Erfahrung, halte die Regel, enthält die Regel dich. Jeden Tag ein kleines Pensum sich vornehmen und dann kann man das ja allmählich etwas erweitern, je nachdem, wie es kommt. Blaise Pascal hat einmal gesagt über jemanden, der gerne glauben möchte, aber nicht glauben kann, tu einfach so, als wärst schon ein gläubiger Christ. Betrete die Kirche, nimm Weihwasser, mach das Kreuzzeichen, mach die Kniebeuge, knie dich in die Bank und wenn du das tust, diese Praxis verinnerlichst, dann kommt der Glaube auch, weil du einfach auf diese Art und Weise Gott einlädst, in dein Leben einzutreten. Beim Gebet gilt dasselbe, wenn man nicht weiß, bete ich richtig, bete ich genug, bete ich falsch, dann muss man einfach anfangen, es zu tun und dann wird sich eine eigene Gebetspraxis einstellen. Im Übrigen ist es sinnvoll, dass man einfach hier auch einen Beichtvater sich sucht, einen Priester, wo man eben regelmäßig zur Beichte geht. Und da kann man eben auch die Schwierigkeiten und Fragen des Gebets, die bei jedem ja etwas unterschiedlich sind, einfach mit einem Geistlichen besprechen. Und auf diese Weise hat man auch eine gute Orientierung, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
Kommen wir nochmal auf die Wirksamkeit des Gebetes zurück, also gerade auch das fürbittende Gebet, für andere beten, weil Sie auch gerade das Beispiel gebracht haben eines Besuches. Wenn ich jetzt zum Beispiel für die Welt in ihrem ganz alltäglichen Leben, wenn ich für die Welt einfach sozusagen nicht mehr viel bringe. Meine Arbeitskraft ist nicht mehr verfügbar und auch sonst kann ich nicht mehr viel machen. Ich bin vielleicht krank, ich liege vielleicht auch im Bett und bin auf Hilfe angewiesen. Kann man da eigentlich sagen, dass gerade im christlichen Kontext da das Gebet eine unglaubliche, ich mach's mal ganz pathetisch, Macht auch darstellt, die man dann hat, wenn man dann eben fürbittend betet und damit tatsächlich richtig Segen auf die Welt, auf die Menschen, an die ich da gerade im Gebet denke, bringen kann.
Ich sehe das auch so. Das ist wirklich eine unglaubliche Macht, die das Gebet hat. Und gerade wenn ich es als alter Mensch, als kranker Mensch, wenn ich mich, das ist ja das, was wir beim Beten immer tun. Wir verbinden uns mit Jesus Christus. Ich habe gesagt, er ist der große Fürsprecher, der für uns beim Vater eintritt. Und unser Gebet kann immer nur zu Gott gelangen, wenn es ein Gebet ist, das sich mit Jesus Christus verbindet. Und deshalb muss man mal darauf achten, wird in der Kirche das Gebet immer beschlossen, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Also wenn wir beten, dann können wir nur Gott erreichen durch Christus. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und das geht auch, das gilt eben auch für das Gebet. Und wenn ich dann einen alten Menschen sehe, der sagt, ich bin ja auf die Hilfe anderer angewiesen, ich bin nutzlos, dann muss man sagen, dieses Kreuz, deine Krankheit, dein Gebrechen, die Widerwärtigkeit des Alters und des Alltags, wenn du das als dein Kreuz annimmst und mit Christus verbindest und dann sagst, ich mache es zum Gebet für andere, das ist eine wirklich segensreiche Sache und ich bin davon überzeugt, man wird einst staunen, wenn man am Ende, am jüngsten Tag, wenn alles offenbart und man dann sieht, welche Auswirkungen das Gebet an der einfachsten Menschen für die ganze Kirche und für die Welt gehabt hat. Das ist, da bin ich auch von überzeugt, das ist eigentlich die große Chance, die große Mission der Menschen, die sonst nichts mehr tun können, das kann man tun und das ist eine ganz wichtige und wirksame Sache.
Jetzt haben Sie diese Formel genannt, durch Christus unseren Herrn, oder darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Das kennen wir durchaus auch aus alltäglichen Gebeten, wie beispielsweise aus dem Angelusgebet, aber gerade auch vielen Christen ist das bekannt aus der Heiligen Messe. Und da gibt es ja noch diese besonderen Gebete, die dann der Priester betet. Was ist das jetzt für eine besondere Form? Das ist ja etwas anderes als das, was ich jetzt hier zu Hause oder in der Kirche, selbst wenn ich da in der Heiligen Messe mit feiere im Volk und dann auch vielleicht meine Gebete dann damit einbringe. Trotzdem, dieses Gebet des Priesters in der Heiligen Messe ist ja doch nochmal was Besonderes.
Der große Unterschied liegt eben darin, dass es eben den Bereich der privaten Frömmigkeiten, des privaten Gebetes gibt. Jeder kann und darf auch ja so beten, wie er gerne möchte. Und daneben gibt es eben das offizielle Gebet der Kirche, das liturgische Gebet. Liturgie ist eben der Gottesdienst, der die Kirche betrifft. Der Gottesdienst, den die Kirche festgelegt hat und der Gottesdienst, den die Kirche als offiziell als Gemeinschaft feiert. Und da ist eben das Herzstück, der Mittelpunkt und der Ursprung allen Tuns der Kirche, wie es das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat, ist eben die Eucharistiefeier. Sie ist der Mittelpunkt und alles entspringt aus ihr. Durch sie werden wir als Christen immer wieder zur Kirche zusammengefügt. Und hier ist eben dann das liturgische Beten ist eben ein Beten, das gewissen Regeln folgt und das eben von der Kirche vorgeschrieben ist, wie der Gottesdienst ablaufen soll. Das ist eben die Heilige Messe, das ist die Feiersakramente, aber eben auch das Stundengebet der Priester und der Ordensleute, die eben in verschiedenen Stunden des Tages, im Tagesverlauf, die Gebete verrichten, die eben aus den Psalmen und aus anderen Gebeten bestehen. Und da kann ich eben jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt mal so, wie ich mir das vorstelle, sondern da nehme ich eben teil an einem gemeinsamen Gebet der Kirche, das eben gewissen Regeln folgt. Und das ist jetzt der große Unterschied.
Also wenn man zum Beispiel in Klöstern dann das Stundengebet, das sogenannte Stundengebet pflegt, also regelmäßige Gebetszeiten, für die es auch vorgeschriebene Gebete gibt von der Kirche. Das heißt, man klingt sich dann sozusagen ein in das Gebet der ganzen Kirche auf der ganzen Welt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist eben so, dass man dann eben weiß, dieses Gebet wird dann weltweit überall gesprochen und gebetet. Die Menschen vereinigen sich zum gemeinsamen Gotteslob, und das ist eben auch ja super, wenn die Laien eben auch sich da mit einreihen und das gemeinsam beten. Es gibt ja in manchen Gemeinden, dass auch dieses offizielle Stundengebet der Kirche in den Gemeinden gebetet wird, vor oder nach der Heiligen Messe oder abends an Vespergottesdienst oder so. Das ist eben eine ganz schöne Sache zu wissen, dass ich hier, egal wo ich gerade bin, in meinem Kämmerchen sitze, aber trotzdem in dieser großen, weltumspannenden Gemeinschaft im Gebet vereint bin.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen hier über das Gebet, haben das getan mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und wir müssen Ihnen, Pfarrer Filler, abschließend auch noch die etwas persönliche Frage stellen. Was denn nun, Ende jetzt zum Beispiel, haben wir auch über das Stundengebet gesprochen, was Priester und Ordensleute hauptsächlich verrichten, wo aber auch Laien dazu geladen sind, dass die Kirche sozusagen das empfiehlt, den Laien auch das zu beten. Jetzt stelle ich mir so den priesterlichen Alltag, gerade in unseren Zeiten, doch ziemlich ausgefüllt vor. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich auch so Zeiten gibt, Tage gibt, wo man sagt, also das kann ich jetzt nun wirklich nicht gebrauchen, jetzt auch noch zu beten. Ich habe, was weiß ich, wie viele Termine und muss das alles bewältigen. Gibt es im priesterlichen Alltag Platz für das Gebet, und was hat das Gebet im priesterlichen Alltag für eine Bedeutung?
Es muss im priesterlichen Alltag Platz geben für das Gebet. Das ist ja einer der Kernbestandteile des priesterlichen Auftrags und der priesterlichen Berufung, dass ich eben auch berufen bin, für andere Menschen zu beten. Das gehört zu meiner Jobbeschreibung, sage ich mal, mit dazu, und deshalb muss ich einfach sehen, dass ich diesen Platz mir verschaffe. Wenn ich jetzt sagen mal von der Minimalanforderung ausgehe, das Wenigste, was mir aufgetragen ist, obligatorisch, da denke ich, in einer guten halben Stunde kann man das erledigen, und diese Zeit kann man einfach jeden Tag finden. Ich habe einmal mit unserem Spiritual gesprochen, und da ging es genau um das Thema. Es ist dann so viel gewesen, und dann hat das Telefon gestellt, und dann klingelt es an der Tür, und die Leute wollen was, und ich komme gar nicht dazu, jetzt in Ruhe mal zu beten. Da hat er mir etwas sehr Weises gesagt, und er hat gesagt, pass mal auf, mein Junge, wenn andere dich stören, ist das kein Problem, das ist auch nicht so schlimm. Du selbst darfst sie aber nicht stören, und du selbst darfst nicht verhindern, dass du die Zeit zum Gebet nicht findest. Und das ist eine ganz gute Unterscheidung. Wenn Gott eben mir Menschen über den Weg schickt, die meine Hilfe jetzt brauchen, dann kann das Gebet auch mal später erst verrichtet werden oder wie auch immer. Aber ich selbst, das ist die große Herausforderung, sollte eben mich darum bemühen, dass ich da eben die Zeit für nehme und einfach auch dann merke, wie das ja auch meine übrige Arbeit beeinflusst, wie ich eben die Anliegen, denen ich begegne, und die Menschen, denen ich begegne, wie ich sie eben ins Gebet hineinnehme und wie eben umgekehrt meine Arbeit, auch mein Gebet dann da beeinflusst, das ist schon einfach ein wichtiger und integraler Bestandteil.
Und wie wir es ja auch am Anfang der Sendung und durch die Sendung hindurch gehört haben, auch hier ist gerade bei den Anforderungen, die heutzutage ein priesterliches Leben so stellt, ist es durchaus oder sind wir Laien auch durchaus gehalten, für die Priester zu beten?
Das ist meine schon oft wiederholte große Bitte. Das ist einfach eine Tatsache, dass wir Priester eben aus von dem Gebet der Menschen getragen werden, dass sie uns Kraft geben, dass sie einfach uns ermöglichen, an der Berufung festzuhalten und auch schwere Zeiten durchzustehen. Und das ist einfach das Gebet um Priesternachwuchs und Priesterberufungen ist wichtig und das Gebet für die Priester selbst auch. Und das ist einfach ein großer und wichtiger Dienst, der einmal im Himmelreich belohnt werden wird.
Danke, Pfarrer Filler, für diese Sendung heute. Davon, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es wie immer CD und Podcast geben. Unsere Homepage horeb.org. Und Pfarrer Filler, jetzt haben wir so viel über das Gebet gesprochen und jetzt sind wir auch ganz frank und frei und bitten auch Sie um Ihr Gebet, um das priesterliche Gebet, den Segen.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Filler. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.